Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Hallo und herzlich willkommen bei Wellenbrecher mit Eva und
Annabelle. Ich muss noch kurz dazu sagen, dass Eva leider krank ist und deswegen hört sie sich ein bisschen nasal an. Aber uns war dieses Gespräch heute so wichtig, dass wir es trotzdem zu zweit machen wollten. Und deswegen freue ich mich hier ganz besonders, dass Anna Groß bei uns im virtuellen Studio ist. Anna hat Philosophie und Bildhauerei studiert und ist CEO von DeepWave. Das ist eine Meeresschutzorganisation mit Sitz in Hamburg. Seit 2003 setzt sich DeepWave regional und international für Öffentlichkeitsarbeit ein, hat Kampagnen und Projekte für den Schutz der Ozeane und ihrer Mitbewohner. Das Ziel: zur Entwicklung und Förderung umweltverträglicher Strukturen in dem Ökosystem mehr beizutragen, sowie die Menschen für die Erhaltung der Ozeane zu begeistern. Und das passt natürlich perfekt zu unserem Podcast.
Ja, wir freuen uns total, dass du heute hier bist. Anna, herzlich willkommen bei Wellenbrecher.
Ja, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein kann.
Ja, wir wollten ganz locker mit einer Einstiegsfrage starten. Was ist dein Meereslieblingstier oder dein Lieblingsmeerestier? Vielleicht magst du es auch ein bisschen begründen.
Ja, muss ich wahrscheinlich, weil das sowieso etwas special ist. Eigentlich das wechselt, aber das Erste, was mir in den Kopf kommt, sind Foraminiferen. Das heißt irgendwie auf Deutsch Kammerlinge. Und damit hat eigentlich alles angefangen, also meine ganze Begeisterung oder Nähe zu den Meeren, weil mein Mann, der das da noch nicht war, als ich ihn kennenlernte, darüber seine Diss geschrieben hat. Und das sind so 300 μ große, also Durchschnitt große Einzeller. Also 300 μ ist ein Drittel Stecknadelkopf. Das heißt, man kennt die erst, seitdem es Mikroskope gibt. Und die gibt es überall auf dem Meeresboden. Es gibt welche, die ausgestorben sind und es gibt aber auch welche, die leben. Und er hat als Tiefseebiologe über die Lebenden geforscht, so eine Art Grundlagenforschung. Also er hat über Tiere geforscht aus 2000 Meter Tiefe, die noch nie jemand gesehen hat. Und das Lustige an den Dingern ist, dass alle Künstler, also man hat irgendwie, was weiß ich, Arp hat damit gearbeitet, Bildhauer am Anfang des letzten Jahrhunderts, alle Künstler, seitdem man die kennen, total begeistert sind von den Formen. Die bilden so wie so eine Schnecke, lauter kleine Kammern, obwohl es nur eine Zelle ist, so kleine Kalkgehäuse, es gibt auch welche ohne Kalk, aber und das sind wunderschöne Formen. Und damals war ich noch als Bildhauerin unterwegs und habe dann ganz viel mit denen gearbeitet. Und eine meiner Lieblingsarbeit ist, da habe ich die 6000-fach vergrößert, also das heißt, die waren dann so groß wie ich. Also diese Idee, dass nicht, dass du als Betrachter, das hat doch viel mit dem Meeren dann wieder zu tun, dass nicht du als Betrachter dann ein Objekt hast, sondern dass das Objekt dich eigentlich betrachtet. Und das hing an so einer riesengroßen Konstruktion und schwebte dann so ein bisschen wie eben die im Wasser schweben. Und die haben eine erstaunliche Funktion, die biotopieren, also die belüften den Meeresboden, also die graben sich da durch und versorgen den Meeresboden mit Sauerstoff. Und die sieht man aber, also wenn man weiß, also irgendwann standen wir mal am Strand in Irland und so, ich dachte, ich stehe auf Sand und dann sagte er, so guckt er so auf unsere Füße und sagte, wir stehen gerade auf Tausenden von Foraminiferenschalen.
Beeindruckend. Ich wette, ganz viele von unseren HörerInnen kannten die vorher gar nicht. Ich muss gestehen, ich kannte die vor meinem Studium auch nicht und ich kann mich noch genau an die eine Vorlesungsstunde biologische Meereskunde erinnern. Und danach hatten wir immer so ein Praktikum und konnten uns die dann halt auch selber angucken. Und die sehen einfach wirklich schön aus. Also da lohnt es sich mal für alle nochmal zu googeln.
Ja, das Wundervolle an Mikroskopen, dass sie einfach das sichtbar machen, was für uns mit bloßem Auge nicht zu sehen ist.
Und das ist die gleiche Funktion, die Kunst hat. Also das ist immer wieder Thema, ne? dass man sozusagen die Möglichkeit, Dinge wahrzunehmen oder die sich in der Welt zu bewegen oder sich mit der Welt verbunden zu fühlen, dass die Wissenschaft mit ihren Apparaten, es geht ja noch weiter, ne? Also Rasterelektronenmikroskope und ich weiß nicht was, also das wird ja immer kleiner, dass sie einfach unsere Wahrnehmung erweitert und das Gleiche versucht halt, die Kunst zu machen. Also zur Frage, ne, warum ich als Bildhauerin jetzt plötzlich als CEO von der Meeresschutzorganisation sitze.
Du bringst ja jetzt schon, also jetzt in unserem Gespräch schon ganz viele Perspektiven rein. Das finde ich super. Wir gehen trotzdem nochmal 2-3 Schritte zurück. Nicht ganz so weit zurück. Also die Gründungsgeschichte von Deep Wave, eben deiner Meeresschutzorganisation, die du zusammen mit deinem Mann gegründet hast. Die hast du ja schon mal ausführlich bei 2 vor 12 erzählt. Deshalb wollen wir gar nicht so viel darauf eingehen. 2 vor 12 ist ein Podcast, den verlinken wir euch. Der ist sehr hörenswert. Mittlerweile leitest du Deep Wave mit deinem Sohn, Haie. Vielleicht magst du mal so ein ganz bisschen über Deep Wave erzählen und was eure Rolle so in der Gesellschaft ist.
Also die Gründungsidee von Onno war die, dass er als Biologe gemerkt hat, dass er ganz viele von seinen Freunden und Menschen, mit denen er zu tun hat, dass die Meere schützen wollen, aber eigentlich nicht wissen, wie. Und deshalb hat er die Organisation gegründet als so ein Verbindungsglied zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder was Wissenschaft forscht und sucht und der Zivilgesellschaft, also oder Menschen, die halt sich einsetzen wollen und dafür Informationen brauchen. Also ich nenne das immer, wir stellen handlungsrelevantes Wissen zur Verfügung. Und weil, also weiß ich nicht, wer hat das immer so erzählt, denn ich bin immer davon ausgegangen, dass alle, mit denen ich zu tun habe, wissen, dass wir nur 2050 keine Korallen mehr haben werden. Oder warum Tiefseebergbau keine gute Idee ist. Oder und dann hat er aber gemerkt, nee, das ist halt nicht so. Und man kann eigentlich erst wirklich sich einsetzen für etwas, wenn man ja eben fundiertes Wissen hat. Und das ist auch irgendwie so unser, inzwischen Frank Schätzing, ein Freund von uns, der hat mal zu uns gesagt, man kommt bei uns jede Information zu jedem Thema, die man haben möchte, in der Tiefe, in der man sie haben möchte. Also unsere Tools, die wir nutzen oder die wir bereitstellen und die wir entwickeln, die sind so aufgebaut, dass man wirklich, man kann einfach ganz frisch und neu irgendwie Fragen stellen und bekommt dann eine Erklärung und dann kann man aber auch reingehen und am Ende sitzt man dann, was weiß ich, beim Seerechtsabkommen UNCLOS Originaldatei und so. Also dieses, dass man mit dem Vorwissen, mit dem man kommt, mit dem Interesse oder auch mit dem Job oder Studium oder weiß ich nicht was, das ist ja völlig anders, aber die Meere verbinden uns alle und es sind unglaublich viele Menschen, die sich gerne dafür einsetzen möchten und also das war die Ursprungsidee und ich habe das mitgegründet und da aber erst hauptsächlich eben im Hintergrund vor allen Dingen so grafische Sachen gemacht. Aber natürlich war immer in die ganzen Gespräche und Themen mit einbezogen. Und dann hat Onno aber gemerkt im Laufe der Zeit, dass es geht uns ja auch darum, dass wir was bewirken, also dass wir nicht nur aufklären, sondern dass wir eben Impact haben und dass die wichtigste Schraube eigentlich die Politik ist. Und dann hat er sehr viel angefangen, Politik zu machen, also Meerespolitik, Lobbyarbeit. Das klingt immer so komisch, weil es gibt gute und schlechte Lobbyarbeit und eigentlich in unserem Sprachgebrauch ist Lobbyarbeit, also wenn man jetzt nicht selber mit Lobbyisten zu tun hat, ist es immer so negativ besetzt. Aber wenn ich mit NGOs zusammenarbeite, was wir machen, ist Lobbyarbeit. Also wenn wir mit Politikern sprechen oder die irgendwas von uns wollen oder so, das ist halt auch Lobbyarbeit, dass man eben sich einsetzt, dass bestimmte Gesetze durchkommen oder in der EU oder so weiter. Und genau, und dann hat er, also er hat sehr viel sich eben in diesen Prozessen bewegt und dann auch so eine Rolle bekommen, dass er als Vermittler zwischen Behörden, Ministerien, der Wissenschaft, NGOs, interessierter Zivilgesellschaft, also so eine Kommunikatorrolle hat. Und die haben wir dann auch, als er 2016 verunglückt ist, haben und den Verein entschieden haben, weiterzumachen, haben wir dann auch diese Rolle eigentlich weiterentwickelt. Also wir haben ein sehr großes Netzwerk und das wird immer wichtiger, dass wir Menschen irgendwie zusammenbringen, die sich eigentlich gar nicht so begegnen würden und dadurch Projekte entstehen, die eben Impact haben können.
Ja, du hast gerade Frank Schätzing in einem Nebensatz erwähnt. Ich möchte dann noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar ist er ja durch sein Buch Der Schwarm bekannt geworden. Und damals, als man irgendwie noch gar nicht daran gedacht hatte, dass es überhaupt verfilmt wird, weil es dazu seit 2023 auch eine Serie gibt, hat mich diese Welt, die er geschaffen hat, unfassbar begeistert. Also in dem Buch geht es darum, dass es verschiedene Stränge gibt. Einmal zum Beispiel gibt es einen Strang mit den Orcas in Kanada und dann gibt es noch eine sehr bildliche Szene in Frankreich mit den Hummern. Ich will nicht zu viel spoilern, aber das hat mich damals auf jeden Fall total geprägt. In meinem Bachelor war das, also da habe ich schon Meeresbiologie studiert, aber hat mich dann einfach noch motiviert, wirklich eher in die Mikrobiologie einzusteigen. Also für jeden, der dieses Buch noch nicht gelesen hat, müsst ihr unbedingt in dem Buchladen bei euch um die Ecke nachfragen.
Ja, genau. Und es war natürlich klar, dass Onno da einer zu dieser 40 Wissenschaftler ist, die dazugearbeitet hat. Und seitdem sind die auch befreundet, weil die sehr gut beide zusammen durch die Sachfrank auch durch um die Blöcke ziehen konnten. Und genau, das seitdem sind wir miteinander verbunden. Und also Frank Schätzing hat wirklich Leben damit gerettet. Also er weiß es von einigen, weil er ja beschrieben hat, wie ein Tsunami funktioniert. Also zum Thema handlungsrelevantes Wissen. Ne? Und er hat dann danach Briefe bekommen von Menschen, die halt gerade Urlaub gemacht haben und dieses Buch gelesen hatten oder lasen und merkt, hier passiert gerade was, rennt um euer Leben. Und eine von meinen, also von unseren aus dem Team, deren in der Verwandtschaft ist das passiert. Also das ist wirklich, der hat denen das Leben gerettet. Ich krieg gerade Gänsehaut, weil dann einfach Menschen wussten, wenn das Meer plötzlich so weit weggeht, dann renn um dein Leben.
Also wenn ihr am Strand steht und die Korallen vor euch ohne Wasser seht, dann lauft in die andere Richtung.
Ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt? Ja. Ne, und die haben natürlich alle dann mitgenommen und so. Also das war schon, weil das kam ja kurz vorher raus.
Vor dem Tsunami 2004.
Genau, ja. Und also das ist auch eben auch immer wieder die Aufgabe, also auch jetzt als der Schwarm verfilmt wurde, da ist das ja ein bisschen geschiftet worden von der ursprünglichen Methangeschichte auf den Tiefseebergbau. Es gibt so eine Szene, die für uns sehr wichtig ist, die vielleicht so ein bisschen untergegangen ist bei den Zuschauern. Aber das wurde unglaublich viel gestreamt. Also das ist auch nicht so ganz bekannt. Also die Serie hatte einen sehr, sehr großen Erfolg. Die ist wahnsinnig erfolgreich gewesen im Streaming-Bereich. Und ich glaube ja, ich nenne das immer so U-Boot. Also alle, die das gesehen haben, die wissen auch, dass Tiefseebergbau keine gute Idee ist, weil das da sehr deutlich kommuniziert wird.
Ja. DeepWave war ja auch daran beteiligt, zusammen mit anderen NGOs eine Kernforderung zu arbeiten, die ihr Meeresoffensive genannt habt. Diese ist auch im Koalitionsvertrag der noch aktuellen Bundesregierung wiederzufinden. Das verlinken wir natürlich für euch, aber es findet ihr auch auf der DeepWave-Webseite. Und damit habt ihr erreicht, dass es endlich den allerersten Meeresbeauftragten in der Bundesregierung gibt. Wie war das in der Entstehung und wie wichtig ist es, dass egal wer die nächste Bundesregierung stellt, dass Deutschland weiterhin eine zukunftsfähige Meerespolitik hat und es auch weiter diesen Meeresbeauftragten gibt?
Also wir haben uns da orientiert an anderen Ländern, die eben einen Meeresbeauftragten haben, der die Zuständigkeiten bündelt. Also eigentlich ist es einfach ein Mensch, der dafür zuständig ist, die Zuständigkeiten zusammenzunehmen, die nicht in Deutschland auf verschiedenste Ministerien, Behörden, Beamter, Bundesanstalten und weiß der Kuckuck was verteilt sind. Und das Problem ist halt, dass die manchmal nicht so zusammenarbeiten oder nicht so ganz wissen, was eine Hand, was die andere macht. Und eben die Meere auch ganz lange noch so nice to have waren. Also als ich angefangen habe mit Meerespolitik, das war sehr lustig, wenn es ging, so große Papiere zu kürzen, dann wurde immer der Absatz gekürzt, wo es um die Meere ging. Ich dachte, Moment. Ist auch so ein bisschen so ein Generationsding. Es ist wirklich so, dass eigentlich erst eurer Generation jetzt es klar ist, wie wichtig die Meere sind, dass es kein nice to have ist, also dass sie eben Motor im Klimageschehen sind und Ernährung und ich weiß nicht was und dass man einfach nichts von den Problemen, die uns gerade auf die Füße fallen, lösen können wird, wenn man nicht die Meere mit einbezieht. Und das war für mich, also das ist noch nicht so lange her, also ich war wirklich angefangen, vielleicht da reingegangen bin ich vor 4 Jahren oder so. Also es war wirklich krass, wie stiefmütterlich die Meere behandelt wurden. Weil eben in den deutschen Institutionen, die dafür zuständig sind, es nicht eine Stimme gibt, die eben den Überblick hat oder die dann auch noch wie unser derzeitiger, wirklich super großartiger und super netter Meeresbeauftragter Sebastian Unger, der eben aus der Forschung kommt und der jahrelang sich damit beschäftigt hat. Also der weiß, wovon er spricht, er weiß, was auf dem Spiel steht. Er hat aber auch in international politischen Prozessen gearbeitet. Also er weiß auch, wie man diplomatisch arbeitet, um bestimmte Dinge zu erreichen. Also das ist ja auch nicht einfach. Man kann nicht einfach sagen, ich will und dann passiert's, sondern man muss ja genau wissen, wie da wieder international die Strukturen arbeiten, weil die Meere haben nun mal keine Grenzen. Und also nochmal zurück, was du gesagt hast mit dieser Meeresoffensive. Ne? Wir haben 2020 haben wir zusammen uns gesetzt, also das, was ich vorhin gesagt habe, wirklich alle zusammen geschrieben, dieses Papier. Ja, wir haben uns jeden Montag zusammengesetzt in einem Call, zusammen dieses Papier geschrieben. Und es gab so Leute, die haben gesagt, ach du Arme, das müssen wir ja vorwiegend sagen. Nein, das ist großartig. Das sind super Kollegen, das sind meine Sternstunden, dieses Zusammenschreiben von diesen, es waren damals noch, glaube ich, 25 Forderungen oder so, also wie so eine Menükarte, alles, was in den Meeren nicht so gut läuft und was besser laufen sollte und was wir eben von unserer Regierung möchten. Und es war so, die ursprüngliche Idee war dieses, es ist großartig, wo ihr euch überall international einsetzt, aber hallo, wir haben da auch noch so zwei Meere zu Hause und könnt ihr vielleicht auch mal so ein bisschen drauf achten, dass ihr eure Hausaufgaben in diesen zwei Meeren habt, macht, die wir haben. Das war so irgendwie mal so diese Idee ganz am Anfang, als wir uns das überlegt haben. Und dann haben wir eben, also wir haben das Meeresoffensive genannt, 2020 hieß es ursprünglich, also eine Forderung an die Bundesregierung. Und dann haben wir das eben geschafft, dass das in den Wahlprogrammen war und dass es dann auch im Koalitionsvertrag war. Und Steffi Lemke wurde ja dann unsere Umweltministerin, die unglaublich viel Expertise eingebracht hat zum Meer. Und es war eigentlich, kann man so sagen, würde ich mal sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal die Gelegenheit, dass wir sowas wie überhaupt Meerespolitik in unserem Land hatten. Dann kam aber leider der Krieg. Dann sind halt ganz viele Sachen in den Hintergrund gerutscht und waren nicht mehr so möglich. Scholz hat dann trotzdem eben eine Meeresoffensive verkündet, dass die Bundesregierung das anfängt und, aber man muss einfach sagen, das war für uns unglaublich schwer enttäuschend zu sehen, was alles sozusagen umgerissen wurde und das hört ja gar nicht auf, also von dem, wo wir gedacht haben, jetzt geht's endlich richtig los. Also das war auch seelisch echt wirklich schwer zu verdauen oder ist es noch? Also dass diese große Begeisterung, dass wir gedacht haben, jetzt wird es endlich verstanden, wie wichtig die Meere sind. Es gibt einen Meeresbeauftragten, der hat eine neue Unterabteilung unter sich, der hat neue Stellen, der hat großartige Leute bei sich. Es kann wirklich was passieren, aber es ist dann eben, ja, es gab andere Prioritäten und Beschleunigungen, die nicht sein müssen und so weiter. Also die ganzen Prozesse waren, dann wurden immer, also Rollback, Rollback, Rollback. Und das, also jetzt sind wir ja im größten Chaos, weil die ganzen Prozesse, die wir noch durchs Kabinett bringen wollten, oder nicht wir, also die Regierung und wir als sozusagen für unsere Bevölkerung, die sind nicht durchgekommen. Und das, was eben, also eine Sache, die ganz, ja, also die ich dramatisch finde, ist eben zum Beispiel, also wir werden ja mal gefragt, was spielt denn das eine Rolle, dass die Regierung jetzt mal kurz kollabiert ist, spielt ziemlich viel eine Rolle. Also wir haben ja diese Geschichte zum Ocean Treaty. Also wir haben Meeresschutzgebiete. So, die kann man auf der hohen See, das ist ein juristischer Begriff für das, was eben außerhalb der Jurisdiktion der einzelnen Länder ist, also außerhalb von der AWZ, die ausschließliche Wirtschaftszone. Also das alles, wofür kein Land eben Rechte hat, das gehört, ist also, das ist eigentlich ein rechtsfreier Raum gewesen. Also man konnte da keine Meeresschutzgebiete einrichten und deshalb gab es dann eben jahrzehntelang Vorarbeit endlich in New York entschieden, das Ocean Treaty. Und das gilt erst, wenn 60 Länder es ratifiziert haben. Und das ist jetzt 2 Jahre her, über 2 Jahre. Und das haben eben erst 12, glaube ich, oder 13 oder so Länder ratifiziert. Und bei uns war eben alles vorbereitet, dass es ratifiziert wird. Aber das liegt jetzt eben auf Eis. Und also deshalb das, was deine Anfangsfrage war, hoffentlich, ja, es ist ganz wichtig, dass diese nächste Regierung den Meeresbeauftragten behält, zumindest die Funktion, am allerliebsten natürlich diesen. Und damit wir eben eine Stimme haben, die auch, also die Funktion hat, auch international uns zu vertreten und eben die Stimme für die Meere in der Politik vertritt.
Genau, du hast ja auch gerade so ein bisschen darüber geredet, wie du in die Zukunft blickst mit der kommenden Regierung. Vielleicht auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, Optimismus verloren hast. Wir reden vielleicht am Ende des Gesprächs noch mal mehr über Optimismus und wie wir mehr in die Zukunft blicken können. Und wir wollten ja gerne, was den Tiefseebergbau angeht, heute ein bisschen mehr in die Materie gehen und über Details sprechen, dass hoffentlich alle HörerInnen auch ein bisschen was mitnehmen können, denen wir was an die Hand geben können. Und eine Kampagne, die bei euch, bei DeepWave, die ja auch immer politischer wird, ist ja auch No Deep Sea Mining, Never. Vielleicht sprechen wir einfach mal darüber, was ist Tiefseebergbau, und bauen das ganz langsam auf, dieses große Thema.
Das ist eine gute Überleitung zum Optimismus, weil wir sind nämlich da jetzt wieder optimistisch, weil die Behörde, die dafür zuständig ist, hat eine neue Leitung, eine Meeresbiologin, Letizia Cavallo. Und seitdem sind wir alle, die noch bis zum Sommer nicht optimistisch waren. Also ich verliere meinen Optimismus nie. Das heißt nicht, dass es mir nicht manchmal schlecht geht, aber diese Grundhaltung, die bleibt. Tiefseebergbau. Soll ich bei ganz unten anfangen? So im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich rede jetzt einfach erstmal von dem Lebensraum. Damit fangen wir an, bevor wir dann zu denen, was da rausgeholt werden soll, will, kommen. Das ist so ein bisschen die Tiefsee wie mit den Haien. Also wenn man mit kleinen Kindern spricht, die finden Haie super toll. Und die haben überhaupt nicht im Kopf dieses, das ist so ein Monster, was irgendwie, die haben ja noch nicht den weißen Hai gesehen. Und genauso ist es dieses, die Tiefsee, ganz lange hieß es immer, also auch wenn man, das ist auch mal so ein bisschen Kinderbüchern, dann doch die Monster der Tiefsee. Weil die halt so riesige Augen haben oder so komische Zähne, weil sie halt, weiß ich nicht, ihre Kiefer aufklappen können, weil sie halt ganz selten irgendwas zu fressen finden und dann müssen sie irgendwas fressen, was zehnmal so groß ist wie sie, oder weil sie, keine Ahnung, ach, das Männchen ist so ganz winzig und dockt sich dann an das gigantische Weibchen an und verschmelzt dann mit dem Blutkreislauf mit ihm und dann so. Also das sind so Sachen, die man so gerne so ausschlachten kann. Und deshalb ist es, war das immer so eine Zeit lang ein bisschen schwierig, so Begeisterung für dieses Habitat so zu generieren. Inzwischen ist es aber so, dass wir durch Filme eigentlich ja sehr viele Menschen diese völlig außergewöhnlichen, wunderschönen Lebewesen, die es da gibt, schon mal irgendwo gesehen haben. Und diese Begeisterung für einen Bereich, den man noch nicht kennt. Und es ist wirklich so, also während, wir haben auf unserer Seite so einen Ticker, der runterläuft, während wir hier reden, ist eine erstaunliche Anzahl von Spezien hätte entdeckt werden können. Und diese Rechnung entsteht so, dass jede Probe, die man da rausholt, sind so und so viele unbekannte Arten. Und wenn man das hochrechnet, ist es halt einfach ein gigantischer Raum von Lebewesen, die wir noch gar nicht kennen. Und jetzt gibt es ja Menschen, die das vielleicht, jetzt die vielleicht hier zuhören, nicht, aber es gibt ja Menschen, die interessiert es nicht. Also Biodiversität, warum, ist ja, ja gut, schön, aber wozu brauchen wir das? Ja, die sind auch noch sehr nützlich. Da ist ein unglaubliches Potenzial da, was wir Menschen nützen können. Wir wollen ja immer alles nützen und das reicht uns ja nicht, dass es für sich da ist. Und jetzt hat man irgendwann festgestellt, dass es eben da unten seltene Erden gibt, Mineralien, die wir für unsere Technik brauchen. Die gibt es in drei verschiedenen Formen. Es gibt einmal diese Manganknollen, die sehen so ein bisschen aus wie so Blumenkohle, Cola. Und dann gibt es auch noch an den untermeerischen Seebergen, das sind die Massitsulfide, und dann gibt es noch die Kobaltkrusten, die sind an den Hängen. wenn ich das jetzt nicht auch durcheinander bringe, aber es gibt halt da diese drei verschiedenen Formen. So. Und die Technik ist inzwischen auch so ausgereift, dass der Tiefseebergbau, also der das dann da gewinnen will, loslegen könnte. Also das heißt, es gibt die Interesse an diesen Mineralien schon seit den späten 70ern, 80ern. Und es gab immer wieder so Wellen, wo man sich dafür interessiert hat, weil Bedarf entstand, aber es gab nie wirklich Technik, die loslegen könnte. Und deshalb jetzt ist es halt so ein ganz großes Thema, weil es zum ersten Mal Maschinen gäbe oder ja, wenn sie eben in der wirklichen Dimension gebaut werden würden, die Manganknollen abgraben können. Uns ist es sehr wichtig, dass wir von Bergbau reden und nicht von Harvesting. Also das ist ein Euphemismus. Es wird immer gesagt, die werden nur geerntet. Also als ob das so Kartoffeln wären, die da so auf dem Feld rumliegen. Aber so ist es nicht. Also man kann das sehr schön terrestrisch, also mit dem Land vergleichen. Also das ist so, als ob man, um eine Kartoffel zu ernten, den ganzen Boden mitnimmt und alles, was da drin lebt, zerstört. Und zwar in menschlichem Zeitraum unwiederbringlich, weil diese Manganknollen, die hauptsächlich aus Mangan bestellen und ganz minimalen Teil eben an seltenen Erden haben, die wachsen 1 bis 2 Millimeter in 1 Million Jahre. So, mal kurz setzen lassen. Also das ist kein Blumenkohl, der irgendwie geerntet wird und dann nachwächst. Ja. Und also insofern ist es uns sehr wichtig, dass wirklich immer von Bergbau gesprochen wird. Also nicht nur bei diesen Formen, wo diese Krusten abgekratzt werden müssen, sondern auch bei dem Aufsammeln von diesen Knollen. Es gibt Unternehmen, die versuchen, andere Techniken zu entwickeln, die eben nicht so viel graben. Das beobachten wir interessiert. Aber im Moment sind die am weitesten sind, die eben diese sehr invasiven, zerstörerischen Techniken betreiben würden. So, und das, wenn man darüber spricht, da kommt es immer darauf an, mit wem man darüber spricht. Also ich denke mal, vielen, die jetzt hier zuhören, es ist total komplex und für mich ist es auch immer schwierig, das in einem Satz darüber zu sprechen, weil ich 1000 verschiedene Punkte dazu in meinem Kopf habe. Punkt 1, wem gehören diese Knollen? Wenn ich jetzt auf euch zeigen könnte, dann, also die gehören euch. Also alle, die hier zuhören, euch gehören diese Knollen. Weil nämlich die Ressourcen auf der Hohen See laut UNCLOS, also dem Internationalen Seerechtsabkommen, das 82 angefangen wurde, also beschlossen wurde und 94 ratifiziert, in Kraft getreten ist. Das ist Common Heritage of Mankind und wir sagen heute Heritage of Humankind. Also das gehört euch allen. Und jetzt könnte man einfach sagen, ja, also wenn es uns allen gehört, mir, dir, euch, uns, dann haben wir auch eigentlich das Recht darüber zu entscheiden, ob wir das abgegraben haben wollen, weil wir können es nur abgraben, wenn wir den letzten unberührten Ort dieser Erde zerstören. Einfacher, billiger ist es nicht zu haben. Ich weiß, dass jetzt einige da irgendwo, wenn mir jetzt irgend so ein Bergbaufirmen zuhören würde, sagen, nein. Aber also die Wissenschaft ist sich da inzwischen sehr einig, dass das irreparable Schäden sind. Und die sind laut dem UNCLOS nicht erlaubt. Und deshalb hat die deutsche Bundesregierung eine Precautionary Pause verkündet. Und sie haben nämlich gesagt, wir werden keine Bergbauunternehmen sponsern. Also ein Bergbauunternehmen kann immer nur loslegen, wenn es einen Staat gibt, einen Sponsoring State, der dieses Bergbauunternehmen unterstützt. Also, deutsche Bundesregierung, Position, Precautionary Pause, Vorreiter, war eine der ersten, die das gesagt hat. Inzwischen sind es 32 Staaten, die etwas Ähnliches wollen. Moratorium oder Frankreich und Ben haben gesagt, solange wir nicht wissen, was wir da anrichten, werden wir keine von diesen Bergbauunternehmen fördern. Und das ist halt super wichtig. Deshalb, also wir haben auch sehr viel und sehr gute Tiefseeforschung in Deutschland. Wir haben die Polarstern, die immer wieder in den Hausgarten fährt.
Voll wichtig und schön, dass du Hausgarten erwähnst. Für alle, die davon noch nie gehört haben, also das ist nicht vor der Tür von irgendjemandem, sondern das ist ein Beobachtungsgebiet in der Arktis, um genau zu sein, bei 79 Grad Nord zwischen Spitzbergen und Grönland. Und das wird vom Alfred-Wegener-Institut betrieben. Seit 1999 wird dort geforscht. Und das hat tatsächlich auch bei mir einen ganz besonderen Stellenwert, weil ich meine Promotion über den Hausgarten geschrieben habe. Also ein wirklich einmaliger Ort. Vielleicht, das ist so ein unfassbar großes Thema und wichtiges Thema, machen wir daraus nochmal in Zukunft eine separate Folge.
Also wir haben auch da eine Vorreiterrolle. Und das ist eben auch eine Aufgabe für die nächste Regierung, dass die Forschung, die das macht und die ja eben diese Precautionary Pause überhaupt erst ermöglicht, dass die nicht einfach mal eingespart wird. Das ist gerade so, passiert gerade so im Hintergrund. Weil ohne diese Forschung können wir eben nicht sagen, wir wissen noch nicht, also wir können nicht nachweisen, dass es nicht harmful effects haben wird. Im Moment ist die Wissenschaft davon überzeugt, dass es immer harmful effects haben wird. Und also ich sage oder wir sagen, wir wissen genug, dass es niemals stattfinden können sollte. Und das ist eben auch immer das Problem. Also das kommt eben auf die Person an, mit der ich spreche. Wenn ich der Überzeugung bin, dass wir genug auf diesem Planeten an Schaden angerichtet haben, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich nicht den letzten unberührten Raum unseres Zuhause für den Gewinn von ein paar Unternehmen opfere. Es sind nämlich wirklich nur ein paar Unternehmen. Also, und wenn man mit Menschen spricht, das ist immer die Frage, was kann man denn dagegen machen? Dann sage ich immer, ja, drüber sprechen. Also ich hatte eine Podiumsdiskussion kurz vor Weihnachten. Nutzt jedes Weihnachtsessen dafür, sprecht einfach über den Tiefseebergbau. Und wenn man mit Menschen spricht, dann ist eigentlich jede sagt, hä, was ist das denn? Das ist doch völliger Blödsinn, das ist doch völliger Irrsinn. Aber es gibt halt wirtschaftliche Interessen und es gibt halt diese Erzählung, dass wir das immer mehr brauchen. Und das ist halt der spannende andere Aspekt, dass eigentlich es ganz klar ist, wir brauchen es nicht. Also es gibt Studien, die könnt ihr vielleicht verlinken, die nachweisen, dass man das für die Batterietechnik, also für die Energiewende, überhaupt nicht mehr braucht. Weil die natürlich die Hersteller von Batterien, vor allem voran die Chinesen, natürlich nicht doof sind. Und wenn sie merken, oh, das ist ein schwieriges Mineral, dann entwickeln sie ganz schnell Batterien, die das gar nicht mehr brauchen. So weit sind wir. Ne? Also das ist dieses, neue Technologien haben es an sich, dass sie sich ändern. Und also in diesen neuen Batterien wird das gar nicht mehr gebraucht, was in diesen Knollen ist. So, das haben die Bergbaubetreiber, allen voran The Metals Company, auch gemerkt. Und deshalb haben sie sich auf das Nächste verlegt. Und das ist jetzt gar nicht mehr lustig. Wir brauchen das nämlich für Waffen. Und das wird jetzt wird schwierig. Jetzt kommen wir dann mitten in die politischen Geschichten, also Sicherheitspolitik, Friedenspolitik. Aber anders ist das Thema halt nicht zu haben. Nur kann man das eigentlich auch abkürzen. Es gäbe auch eine Alternative für diesen Gebrauch, nämlich Frieden. Ja, es ist ganz einfach. Also nur genau das ist nicht einfach. Und wir sind halt einfach gerade für meine Generation unvorstellbaren Rollback an allen Ecken und Enden und dass uns eben eingeredet wird, man könnte Probleme nur mit kriegerischen Mitteln lösen. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich jemals über Wehrhaftigkeit nachdenken muss und dass ich auch in meinem Beruf, also ich habe ja angefangen, Meeresschutz zu machen, dass ich in meinem Beruf mich mit Wörtern wie Wehrfähigkeit auseinandersetzen muss, weil die seltenen Erden sind halt in den Waffen und in den Sprengköpfen und ich weiß nicht, wo sie überall noch drin sind. Und es wird eben erzählt, also das Narrativ, was aufgebaut wird, ist, dass wir eben diese Mineralien aus der Tiefsee um unsere Sicherheit und so weiter. Also das wird immer stärker werden. Da können wir uns schon drauf einstellen, also zum Thema Optimismus und neue Regierung. Aber selbst das ist, weil es gibt genug auf dieser Erde für alle, nur wir werfen das meiste davon weg. Also neulich habe ich so ein Webinar gehört, das damit losging, dass Bergbau ein intrinsisches, gehört zur Human Condition, Conditio Humana. Das ist sozusagen in unseren Genen Bergbau. Wir können gar nicht anders als diesen Planeten überleben, als indem wir Berg bauen. Aber das andere Ende ist eben nicht selbstverständlich. Also dieses...
Ich stimme dir voll zu und ich finde auch, wir müssen einfach mal ein bisschen mehr reflektieren, wie wir uns auf diesem wunderschönen blauen Planeten bewegen. Du kannst so unfassbar gut erzählen und das ist so spannend, was wir bisher alles besprochen haben. Wir haben, wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Uhr gucke, tatsächlich erst einen Teil von den Fragen gestellt, die wir uns für dich überlegt haben. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle eine kleine Pause machen und ihr zu Hause bekommt einen zweiten Teil. Bitte denkt daran, dass euch allen ein Teil des Meeresbodens gehört und wir mitentscheiden können, beziehungsweise sollten, ob Tiefseebergbau betrieben wird. Also, Fortsetzung folgt und bis bald. Tschüss! Wellenbrecher ist eine Initiative von IKOP Dach und wird produziert von Annabel von Jankowski, Eva Räufer und Josefa Bayer. Recherche Josefa Bayer, Moderation Annabel von Jankowski und Eva Räufer, Schnitt Josefa Bayer, Grafikdesign Spaghetti Shark, Ton Florentin Seifert, Management Annabel von Jankowski.